HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Heiko Schneider, hallo. Die Frankfurter Arbeiterwohlfahrt, die kommt aus den Schlagzeilen nicht heraus. Man könnte ohne Zweifel sagen, die AWO befindet sich aktuell in unruhigem Fahrwasser. Der AWO-Kahn, der droht zu kentern. Es sind zahlreiche Vorwürfe im Umlauf, über die haben wir hier in HR Info ja schon berichtet. Und jetzt gibt es erste Konsequenzen. Überhöhte Gehälter für das Spitzenpersonal, Luxusdienstwagen, Vetternwirtschaft, Mobbing. Auch die Ehefrau von Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann, die eine AWO-Kita geleitet hat, soll bevorzugt behandelt worden sein. Es vergeht im Grunde kein Tag ohne neue Entwicklungen in der AWO-Affäre. Jetzt hat sich der AWO-Vorstand und der Kreisausschuss zu außerordentlichen Sitzungen getroffen, zu Krisensitzungen. Und es gibt Konsequenzen. Zwei ehrenamtliche Kassenprüfer sind von ihren Ämtern zurückgetreten. HR-Info-Reporter Frank Angermund fasst den AWO-Komplex für uns zusammen.
Während die meisten AWO-Mitglieder nach den Krisensitzungen in Frankfurt den Hinterausgang nutzen, stellt sich Hauke Hummel vom AWO-Ortsverband Nied den Fragen der Reporter vor dem Haupteingang.
Also es fehlt immer noch die Offenheit und Transparenz. Also ich verstehe nicht, halt, es sind 5, 6 Sachverhalte, die im Raum stehen, die vielleicht einfach beantwortet werden könnten. Und man hat den Eindruck, es wird drumherum geeiert.
Zum einen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Verantwortliche der AWO Frankfurt wegen Betrugs. Unter anderem sollen der Stadt Frankfurt überhöhte Zahlungen für die Sicherheit zweier Flüchtlingsheime in Rechnung gestellt worden sein. Es geht um Millionen. Außerdem ist Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann in die Schlagzeilen geraten. Seine Frau hat eine deutsch-türkische AWO-Kita geleitet. Sie kassierte für ihren Posten ein sehr gutes Gehalt und fuhr einen Dienstwagen. Der SPD-Politiker schweigt dazu. Über eine Woche lang. Als der Druck zu groß wird, verschickt er eine schlichte Pressemitteilung.
Auf die Gestaltung der Arbeitsverträge bei der AWO, auch des Vertrags meiner Frau, einschließlich Bezahlung und Dienstwagenregelung, habe ich keinen Einfluss genommen.
Die AWO rechtfertigt das Gehalt der OB-Gattin mit der besonderen Herausforderung, eine bilinguale Kita zu leiten. Der Dienstwagen sei wegen zahlreicher Abendtermine notwendig. Allerdings war Frau Feldmann da schon in Elternzeit. Feldmanns Schweigen zu vielen Fragen sorgt für Wirbel im und um den Frankfurter Römer.
Tut mir leid für ihn, aber Rücktritt.
Es wird bei den großen Leuten so sein, dass sie das Geld hin und her schieben, dass sie machen können, was sie wollen. Das ist meine Meinung, ganz einfach. Ja.
Er müsste sich einfach dazu bekennen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht, wir haben einen Fehler gemacht und dann müsste man weitersehen.
Während Frankfurt über seinen Oberbürgermeister diskutiert, kommen weitere Details zur AWO ans Licht. Zwei recht unerfahrene Mitarbeiter mit SPD-Parteibuch haben sehr schnell Führungspositionen eingenommen. Andere sollen 6-stellige Gehälter kassieren, einige fahren Luxusdienstwagen. Die AWO verspricht Aufklärung.
Eine vollständige Aufklärung ist und kann nur in unserem Interesse sein. Dazu werden wir auch noch einmal einen Blick auf das Gehaltsgefüge werfen und die Eingruppierungen kritisch prüfen.
Inzwischen haben AWO-Mitarbeiter mit teuren Dienstwagen angeboten, die entstandenen Kosten zu übernehmen. Die Affäre sorgt auch dafür, dass die SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrike Nissen von ihrem Amt als ehrenamtliche Prüferin bei der AWO zurücktritt. AWO-Vorstandsmitglieder mit SPD-Mandat wollen bis zur Klärung der Vorwürfe ihre Ämter ruhen lassen. Der Vorstand der AWO Frankfurt soll im Januar neu gewählt werden. Intern sucht die Arbeiterwohlfahrt nach Whistleblowern. Sie setzt Detektive ein. Der Ex-Mann der ehemaligen Mitarbeiterin Angela Braun wird von 3 Männern bedrängt, erzählt sie.
Also man hat meinem Ex-Mann gesagt, dass ich angeblich anonym Briefe geschrieben hätte und dass ich im Fokus bin. Und er bitte aussagen soll, ob das meine Handschrift wäre, ob das mein Stil wäre, was er davon weiß, ob ich sie geschrieben habe.
Ihr Ehemann schweigt. Anders als der Bundesvorsitzende der AWO, Wolfgang Stadler. Er bezeichnet die Vorgänge in Frankfurt als einmalig in Deutschland. Der Bundesverband will die Unterlagen sichten und fordert unabhängige Prüfer.
In der Frankfurter AWO-Affäre verspricht die Arbeiterwohlfahrt nach 2 Krisensitzungen Aufklärung. Mitarbeiter an der Basis haben daran allerdings starke Zweifel. Mittlerweile gab es erste Rücktritte. Frank Angermund hat den Komplex für uns zusammengefasst. Es war ein tragischer Unfall in Frankfurt. Ein Radfahrer stürzt und wird von einem LKW überrollt. Der Mann stirbt noch am Unfallort. Das allein ist ja schon schlimm genug. Nach dem Unfall hat sich aber die Polizei an die Öffentlichkeit gewandt und geklagt, Gaffer haben aus nächster Nähe Aufnahmen von dem verunglückten Mann gemacht. hr-Info-Reporter Tobias Weiler ist für uns an dem Fall dran, hat auch mit der Polizei gesprochen. Und ihn haben wir vor dieser Sendung gefragt, was wissen wir denn über diese Gaffer?
Es waren laut Polizei zahlreiche Menschen, die standen am Unfallort und haben mit ihren Smartphones gefilmt und Fotos gemacht. Da haben dann aber auch andere Menschen sie angesprochen, sagt mal, geht's noch, hört mal damit auf. Ein Mann soll sich über den toten Radfahrer gebeugt haben und Fotos aus nächster Nähe gemacht haben. Von ihm hat die Polizei dann die Personalien aufgenommen. Gegen ihn werden rechtliche Schritte eingeleitet. Es ist aber noch unklar, ist das überhaupt eine Straftat?
Wieso ist es denn so? Davon sollte man doch eigentlich ausgehen, wenn jemand Fotos macht von einem tot am Boden liegenden Menschen. Dazu nochmal Tobias Weiler.
Ja, es ist per Gesetz bei Unfalltoten tatsächlich aktuell keine Straftat, noch nicht. Es ist nur ein Verstoß gegen das Persönlichkeitsrecht. Die Polizei hat mir gesagt, sie will den Vorfall unbedingt zur Anzeige bringen, denn ihr ist das Thema sehr wichtig. Die Polizei macht auch zurzeit eine Kampagne gegen dieses absurde Verhalten bei Unfällen mit dem Smartphone zu filmen und auch Fotos zu machen. Und das will die Polizei eben jetzt juristisch prüfen lassen. Das Gesetz soll übrigens geändert werden. Der Bundestag muss aber noch zustimmen. Wenn das Gesetz dann in Kraft tritt, dann drohen Gaffern, die Fotos von Unfalltoten machen, Geldbußen oder sogar Haftstrafen von bis zu 2 Jahren.
Es war ja lange unklar, wer der verunglückte Radfahrer ist. Wir haben hr-Info-Reporter Tobias Weiler deshalb gefragt, weiß die Polizei mittlerweile mehr?
Ja, es ist laut Polizei ein 77-jähriger Mann aus Frankfurt. Das konnte sie mittlerweile ermitteln. Das Problem war ja, der Radfahrer hatte keinen Ausweis dabei. Und schauen wir auch nochmal auf den 40 Jahre alten LKW-Fahrer. Der hat nach dem Unfall unter Schock gestanden. Das ist auch klar, wenn wir uns nochmal den Unfall vorstellen. Vor ihm biegt ein Radfahrer rechts ab an einer Kreuzung. Er biegt auch rechts ab. Dann stürzt der Radfahrer und der LKW rollt über ihn. Auch Zeugen des Unfalls mussten von Seelsorgern betreut werden.
Gegen einen Gaffer werden rechtliche Schritte eingeleitet, weil er Fotos gemacht hat von einem Radfahrer, der in Frankfurt von einem LKW überrollt und getötet wurde. Informationen waren das von Tobias Weiler. Die griechische Schutzgöttin Athene steht ab sofort auch als Symbol für IT-Sicherheit und Datenschutz in Deutschland. Denn nach ihr ist das neue Nationale Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit benannt. Seinen Sitz hat das neue Forschungszentrum in Darmstadt im Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie. Beteiligt an der künftigen Forschungsarbeit sind aber auch Wissenschaftler und IT-Experten der Technischen Universität und der Hochschule Darmstadt. hr-Info-Reporter Raphael Stübig war für uns dabei bei der Eröffnung mit Bundesforschungsministerin Anja Karliczek.
Sicherheit von Datennetzen ist das Thema unserer Zeit und geht uns definitiv alle an. Unser Ziel ist es, dass Deutschland und Europa der vertrauenswürdigste Datenraum der Welt werden. Athene ist Schutzpatronin von Athen und kann Schutzpatronin unserer Gesellschaft werden. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für Ihre Arbeit. Herzlichen Dank.
Rund 500 Wissenschaftler und IT-Experten sollen Deutschland künftig besser vor Cyberangriffen schützen, Unternehmen vor Industriespionage, kritische Infrastruktur wie Stromnetze vor Sabotage und Privatpersonen vor Datendiebstählen. Denn noch immer haben Cyberkriminelle oft leichtes Spiel.
Warum ist das so? Es gibt geringe Anreize für bessere Sicherheit. Es ist für viele Unternehmen tatsächlich immer noch irgendwie intuitiv lohnender. Machen wir mal schnell irgendwas. Es wird schon nichts passieren. Das ist so ähnlich wie Rauchen. Aber Sie wissen, es ist ungesund. Sie können dran sterben. Wenn Sie eine schlechte App nehmen, ist es ungesund. Sie wissen, Sie können Ihre Daten dadurch verlieren. Sie machen es trotzdem.
Gegen den Unsicherheitsfaktor Mensch kann zwar auch Professor Michael Weidner wenig ausrichten. Der Leiter des Fraunhofer Instituts für sichere Informationstechnologie verspricht aber, dass neue Angriffsszenarien in der Cyberwelt durch Athene jetzt schneller bekämpft werden können. Denn das neue Forschungszentrum bekommt von Bund und Land dafür jetzt auch genügend finanziellen Handlungsspielraum. Die Forschungsarbeit für Cybersicherheit läuft am Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie. Technologie aber schon einige Zeit länger, auch in Kooperation mit den Darmstädter Hochschulen. Iskar Klaassen von der Technischen Universität untersucht zum Beispiel Bluetooth-Chips für drahtlose Datenübertragung auf Sicherheitsrisiken.
Und wenn da jetzt eine Lücke drin ist, dann heißt das, dass ich den Bluetooth-Stack von all diesen Geräten auf einmal angreifen kann. Soll heißen, ich kann die Kommunikation angreifen mit einem Headset zum Beispiel, also ich kann Telefonate abhören, Telefone entsperren etc.
Oder auch zum Absturz bringen, was die IT-Sicherheitsexpertin an einem rosa Plüscheinhorn mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher demonstriert.
So, und was ich jetzt mache, ich nehme dieses Gerät, was nicht hier gepairt ist, wie man sieht, und ich muss nur einmal hier klicken und dann bringe ich den Chip hier drin zum Absturz. Und das ist jetzt natürlich spaßig, wenn ich das mit dem Einhorn mache, aber es ist uncool, wenn das jetzt so ein medizinisches Gerät wäre wie eine Insulinpumpe oder so.
Ob ungewollte Lauschangriffe, Virenattacken auf Firmennetzwerke oder der Online-Klau sensibler Daten. Der volkswirtschaftliche Gesamtschaden durch Cyberattacken übersteigt nach einer aktuellen Studie des Digitalverbands Bitkom bereits die 100 Milliarden Euro-Marke. Mit dem neuen Forschungszentrum für Cybersicherheit in Darmstadt sollen es Cyberkriminelle in Deutschland künftig aber viel schwerer haben.
In Darmstadt ist das neue nationale Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit eröffnet worden. Raphael Stübig hat darüber berichtet. 4 Monate ist es jetzt her, dass ein Mann am Frankfurter Hauptbahnhof eine Mutter und ihr Kind auf die Gleise gestoßen hat. Der 8 Jahre alte Junge wurde von einem einfahrenden Zug überrollt. Seine Mutter konnte sich retten. Dieser Fall hat bundesweit Aufsehen erregt. Jetzt sind die Ermittlungen der Polizei zu dem Fall abgeschlossen. Im kommenden Jahr soll der Prozess beginnen. hr-Info-Reporterin Heike Borufka mit weiteren Details.
Die Staatsanwaltschaft hat den Mann allerdings nicht angeklagt, weil er wegen seiner schweren psychischen Erkrankung nicht schuldfähig ist. Vielmehr soll es in dem Prozess vor dem Landgericht darum gehen, ob er dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht wird. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft wollte entsprechende Informationen der FAZ noch nicht bestätigen. Am 29. Juli hatte der 40 Jahre alte Beschuldigte den Ermittlungen zufolge den Jungen und dessen Mutter vor den einfahrenden ICE gestoßen. Während sich die Mutter retten konnte, wurde das Kind überrollt. Eine 78-Jährige, die der Beschuldigte offenbar ebenfalls vor den Zug stoßen wollte, konnte sich auch retten. Passanten, unter ihnen ein Polizeibeamter in Zivil, hatten den flüchtenden mutmaßlichen Täter verfolgt und festgenommen.
4 Monate, nachdem ein offenbar geistig verwirrter Mann eine Mutter und ihr Kind auf die Gleise am Frankfurter Hauptbahnhof gestoßen hat, sind die Ermittlungen abgeschlossen. Im kommenden Jahr soll der Prozess beginnen. Informationen waren das von Heike Borufka. Und zum Abschluss dieser Sendung noch eine tierische Geschichte. In Rüsselsheim haben Wildschweine für viel Aufregung gesorgt. Die sind nämlich durch den Ort gerannt und eines davon hat eine Bäckerei verwüstet. hr-Info-Reporterin Susanne Pütz mit der ganzen Geschichte.
Ein Wildschwein mitten in ihrer Bäckerei? Das können diese Kunden im Rüsselsheimer Ort Zerkönigstetten kaum glauben.
Im Laden drin? Okay, nee, das habe ich nicht gehört.
Nein, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe sowas wirklich schon mal gehört, dass sowas gibt, aber hier... Wahnsinn.
Als das Wildschwein am späten Nachmittag vor der Ladentheke steht, flüchtet eine Verkäuferin erstmal auf den Tresen. Woher das Tier kommt, das kann sich dieser Kunde nur so erklären.
Ja gut, in der Nähe ist ja so ein kleines Waldgebiet und da sind schon relativ viele, aber dass sie hier in der Stadt waren oder im Dorf waren, habe ich noch nicht mitbekommen.
Gleich 6 Wildschweine laufen vom angrenzenden Wald mitten in den Ort. Es ist schon dunkel, später Nachmittag. Dass eines von ihnen dabei bis in eine Bäckerei gelangt, das ist mehr als ungewöhnlich, sagt Klaus Fellbecker vom Forstamt Groß-Gerau und hat dafür nur eine Erklärung.
In dem Augenblick, wo ein Tier verletzt ist, da kann sowas ganz schnell vorfallen. Wenn zum Beispiel jetzt ein Hund hinterher ist oder... Das Tier sucht halt irgendwo die letzte Möglichkeit, um Unterschlupf zu finden, um sich zu verstecken und gerät dabei aber dann in die Ortschaft.
Doch, dass die Wildschweine sich mitten in der Stadt wohlfühlen, ist natürlich keine Option. Und so suchen die Verantwortlichen immer weiter nach Lösungen, die Tiere aus den Städten rauszuhalten, sagt Klaus Fellbecker.
Da kann man relativ wenig gegen tun. Man kann versuchen, indem man halt versucht, einen Jagddruck aufzubauen. Das merken sich die Wildschweine ganz schnell. Wenn dort mal ein Schuss fällt, dann versuchen sie natürlich, das Weite zu suchen.
Sagt Klaus Fellbecker vom Forstamt Groß-Gerau. Im Beitrag von Susanne Pütz. In Rüsselsheim haben umherrennende Wildschweine die Menschen in Atem gehalten. Eines der Tiere musste schließlich von der Polizei erschossen werden. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Die Sendung gibt es auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de.